SRF 3.
Der Mann, der Katalonien von Spanien abspalten wollte. Der katalanische Exilpolitiker Carles Puigdemont sorgt in Genf für Aufsehen und äußert sich zur Schweiz als Vorbild. Der Mann, dem in Russland nach wie vor die meisten vertrauen, Wladimir Putin, wird bei den Präsidentschaftswahlen auch von der Wahlbeteiligung angetan sein. Und die Frau, die den Nationalrat Olympia kritisch eingestellt hat und die von ihren Freunden so beschrieben wird.
Una roccia granitica, ein Granitfelsen, anders ausgedrückt ein Dickkopf.
Die Bündner Nationalrätin Silva Semadini als Kopf der Woche im Porträt. Das Info 3 am Sonntag mit Isabel Meissen und im Nachrichtenstudio ist Rebecca Filliger. Aus den umkämpften syrischen Gebieten Afrin und Ost-Ghuta gibt es Neuigkeiten.
Die türkische Armee hat nach übereinstimmenden Angaben die Kontrolle über die nordsyrische Kurdenstadt Afrin übernommen. Fernsehbilder zeigten, wie ein Bulldozer im Zentrum der Stadt ein Denkmal für den Schmied Kawa umstürzt, eine legendäre Figur der kurdischen Bewegung. Die Regionalregierung von Afrin gab bekannt, sie habe ihre Kämpfer aus der Stadt zurückgezogen, um Verluste unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Ein Vertreter der syrischen Kurden betonte, der Kampf gegen die türkische Armee trete nun in eine neue Phase, der eines Guerillakrieges. Gemäß Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind in den letzten Tagen rund 200.000 Menschen aus der Region Afrin geflohen. Und im Gebiet von Ost-Ghuta in Zentralsyrien hat die Armee weitere Gebiete unter Kontrolle gebracht. Ein Vertreter der Rebellen sagte der Agentur Reuters, man verhandle mit der UNO über eine Waffenruhe, damit Zivilpersonen in Sicherheit gebracht werden könnten. Gemäß staatlichen syrischen Medien hat Präsident Bashar al-Assad seine Truppen in den eroberten Gebieten besucht. Auf Fotos ist Assad inmitten von Soldaten zu sehen, vor zerstörten Gebäuden. Die EU ist im Zollstreit mit den USA zu gewissen Zugeständnissen bereit. Das sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Zeitungsinterview. Wenn sich die USA in bestimmten Bereichen konkret benachteiligt fühlten, dann müsse man darüber reden, sagte Altmaier, der morgen in Washington zu Gesprächen erwartet wird. Altmaier betonte, er gehe in enger Abstimmung mit EU-Kommissarin Cecilia Malmström in diese Gespräche. Die EU sei eine Zollunion und handle gemeinsam. Weiter warnte er vor einem Handelskrieg. Würden die Zölle angehoben, so würde in der EU und in den USA Unternehmen und Konsumenten die Zeche bezahlen. Die Buchmesse in Leipzig hat erstmals nach 10 Jahren einen Besucherrückgang verzeichnet. Die diesjährige Buchmesse haben 271.000 Personen besucht, 14.000 weniger als im Vorjahr, wie die Organisatoren mitteilen. Gerechnet hatten sie mit einem neuen Besucherrekord von 300.000 Gästen. Grund für den Rückgang sei der Wintereinbruch. Wegen des Schnees war der Leipziger Hauptbahnhof gestern zeitweise gesperrt und auf den Straßen staute sich der Verkehr. Das Wetter in der Nacht und morgen ist es meist bewölkt und stellenweise fällt Schnee, im Süden unterhalb von etwa 800 Metern auch Regen. Im Norden ist es kühl mit maximal 1 Grad und Biese, im Süden werden bis 9 Grad erreicht.
Info 3 Abend.
In Genf sind andauernd Politikerinnen und Politiker aus dem Ausland zu Besuch, aber dieser sorgt für ein gewisses Aufsehen. Carles Puigdemont, der ehemalige Regionalpräsident der spanischen Region Katalonien, der im Herbst die höchst umstrittene Unabhängigkeitsabstimmung angesetzt hat und unterdessen im Exil lebt. Heute ist er in Genf am Menschenrechtsfilmfestival. Meine Kollegin Nicoletta Cimino hat ihn zum Interview getroffen und hat ihn gefragt, wäre zum Beispiel die Schweiz eine Option als Mediatorin im Konflikt mit der spanischen Zentralregierung?
Claro, hay muchos países que serían perfectos a ese propósito y por tanto sería muy bienvenida.
Klar, viele Länder wären dazu geeignet, sagt Puigdemont, aber die Schweiz habe darin wirklich eine gewisse Tradition, eine föderale Kultur, auf die er neidisch sei.
Pues es un modelo bastante envidiable.
Ob er sich denn auch vorstellen könnte, dass ganz Spanien über eine Unabhängigkeit Kataloniens abstimmen würde, das wollten wir auch vom Separatistenchef wissen.
Hay un caso, solo hay un caso aparte de Suiza en el que una la parte que quería independizarse y el referéndum fue votado por todo el conjunto del Estado, que fue en el referéndum de Argelia, en Francia. La norma es que no, pero siempre he dicho, insisto, si la propuesta del Estado español
Es stimme, es gebe Katalanen, die sich... Nein, Entschuldigung, dazu sagt Puigdemont, wenn die spanische Zentralregierung so einen Vorschlag machen würde, sei er bereit, sich das anzuhören, so eine Abstimmung, dann gäbe es zumindest endlich einen Dialog. Aber für ihn wäre das Resultat in Katalonien relevant, das wäre bindend. Entscheiden müssten aus Puigdemonts Sicht die Katalanen. Er bedauert, dass es keinen Dialog gäbe und sagt, man warte auf Gespräche und es könne ja tatsächlich zu einer Annäherung kommen. Und was sagt Carles Puigdemont über jenen Teil der Katalanen, die gegen eine Unabhängigkeit von Spanien sind, die Spanier bleiben wollen?
In primer lugar, yo no declaré la independencia, fue el Parlamento catalán. En segundo lugar, tiene usted razón, hay catalanes que no quieren la independencia. Lo que pasa es que no sabemos cuántos.
Es stimme, es gebe Katalanen, die sich nicht abspalten wollten von Spanien. Puigdemont fragt rhetorisch, ob eine Mehrheit denn es einfach hinnehmen müsse, weiter zu Spanien zu gehören. Solche Konflikte könne man mit Abstimmungen lösen und man müsse das Resultat dann akzeptieren, egal wie es dann eben am Schluss ausgehe. In der Schweiz werde ja auch immer das Volk befragt, bei uns klappe es ja auch. Ja, das ausführliche Interview mit Separatistenchef Puigdemont gibt es demnächst auf sf.ch/news.
Info 3 Abend.
Überraschung ausgeschlossen. Dass Amtsinhaber Wladimir Putin die Präsidentschaftswahlen heute in Russland gewinnt, gilt als todsicher. Unerwartet kommen dafür die Meldungen über die Wahlbeteiligung. Die soll hoch sein, höher als 2012. Da war sie etwas über 65%. Russland-Korrespondent David Nauer, was hat die Menschen denn so für diese Wahlen jetzt mobilisiert?
Ja, das sind sicher verschiedene Faktoren. Einerseits gab es eine Mobilisierungskampagne der Behörden. Die haben also wirklich viel Werbung gemacht für diesen Wahltag. Auch ich habe mehrere SMS bekommen, ich soll doch wählen gehen auf mein russisches Handy. Dann ist an den Wahllokalen selber jetzt zum Teil so eine Art Unterhaltungsprogramm organisiert worden. Also es gab da Butterbrote, kostenlose Musik und Tanz. Es gab aber auch Fälle, wo Wähler einfach unter Druck gesetzt wurden, wo gerade Angestellte von Staatsfirmen, von ihren Chefs, milde gesagt, gebeten wurden, wählen zu gehen, und die haben das dann auch gemacht. Es gibt aber natürlich auch viele, sehr viele Russen, die denken oder finden, dass Wählen eben Bürgerpflicht ist und die deswegen hingegangen sind.
Dass Wladimir Putin gewinnt, daran bestand nie ein Zweifel. Konnten seine Herausforderer denn trotzdem etwas bewegen oder haben sie praktisch umsonst kandidiert?
Nun, diese Frage ist umstritten bei Oppositionellen in Russland. Die einen sagen, mit ihren Kandidaturen hätten die Kandidaten, wie zum Beispiel die liberale Xenia Sobchak, eben bloß eine Wahl legitimiert, die eigentlich gar keine Wahl sei. Andere sind aber der Meinung, doch, das hat sich gelohnt, da mitzumachen in diesem Wahlkampf, auch wenn wir keine Chance haben, denn so können wir wenigstens unsere Meinung, die sich ja unterscheidet von der Meinung des Kreml, öffentlich kundtun und hört das Volk mal, dass es eben auch Leute gibt, die eine andere Meinung haben.
Nun wird es also doch wieder Wladimir Putin. Was hat er denn jetzt vor mit seinem Land?
Nun, so richtig weiß man das nicht, weil er hat ja kein offizielles Wahlprogramm veröffentlicht. Aber wenn man seine Rede an die Nation als Maßstab nimmt, da sieht man, dass er dort zwar viel über soziale Wohltaten gesprochen hat, aber noch viel, viel mehr über neue Waffen, über russische Hochtechnologie-Waffen, die allen anderen auf der Welt überlegen seien. Also man hat gemerkt, das ist eine Herzensangelegenheit für ihn, diese Aufrüstung. Und ich denke, Putin stellt sich also auch für die kommenden Jahre auf unsichere und unruhige Zeiten ein.
Informationen von David Nauer. Ausnahmsweise ist er bei uns im Studio Bernstadt in Moskau. Zusammen mit den anderen Korrespondentinnen und Korrespondenten von Radio SRF ist er dann am Mittwoch im Berner Museum für Kommunikation. Da kann man ihn also auch mal persönlich sehen.
Info 3 Abend.
Olympia, ja oder nein? Über einen Bundesbeitrag für die Schweizer Kandidatur für 2026 soll es eine nationale Volksabstimmung geben. Das hat der Nationalrat diese Woche entschieden. Etwas überraschend, und sein Beschluss gilt als Coup für die Bündner SP-Politikerin Silva Semateni. Was treibt sie an? Das Porträt hat Inlandredaktor Raphael Vonmatt.
Am Dienstag kam es im Nationalrat zur Überraschung. Die Mehrheit sagte ja zum Vorstoß von Silva Semateni. Das Volk solle über die Milliarde des Bundes zur Olympiakandidatur Sion 2026 abstimmen. Das sei ein wichtiges Zeichen gewesen, sagt die SP-Nationalrätin aus dem Puschlav.
Ich denke, das ist doch ein Signal, dass man auch hinter den Kulissen schaut bei den Olympischen Winterspielen. Die Kehrseite der Medaille, die gibt es nämlich.
Denn die Spiele seien zu groß, zu teuer geworden und schädlich für die Umwelt. Zur nationalen Abstimmung kommt es allerdings nur, wenn auch der Ständerat dem Vorstoß noch zustimmt. Doch das trübt die gute Laune von Semadini nicht. Die weißhaarige 66-Jährige hat einen Zwischenerfolg gefeiert im Kampf gegen Olympische Spiele in der Schweiz. Überhaupt ist der Naturschutz ihr Hauptthema, seit sie als Kind jeden Sommer auf der Alp verbrachte.
Dann wurden die Kühe oft geschlagen und das hat mich also wirklich so geärgert. Ich bin immer sofort hingegangen und habe gesagt, das geht nicht.
Das geht nicht, das sagt Semadini immer wieder, wenn sie die Landschaft in Gefahr sieht. Seit 16 Jahren ist sie Präsidentin von Pro Natura. Im Parlament ist sie kein Schwergewicht, aber mit ihrem Kampf für die Umwelt hat sie sich profiliert. Obwohl Semadini also klar links positioniert ist, werde sie als Person über die Parteigrenzen hinaus geschätzt, sagt SP-Nationalrat Matthias Ebische.
Mit Silva Semadini kann man zwar sachliche Differenzen haben, aber von der Person her kenne ich niemanden, der eine Differenz mit ihr hat. Also sie kommt sehr gut an.
Aber natürlich, mit ihrem Einsatz für die Umwelt eckt sie bei den Bürgerlichen an. Doch als Mensch schätze er sie, sagt auch SVP-Nationalrat Ulrich Gierzentanne.
Das ist eine sehr angenehme Person, hochintelligent, aber so grün, dass sie eigentlich noch die Haare grün färben müsste.
Grün, das passt zu Silva Semadini. Jetzt, nach der Session, sehnt sie sich nach Wanderungen im Grünen und nach Erholung im eigenen Garten. Doch nach einem freien Wochenende wird sich die Berufspolitikerin bereits dem nächsten Umweltthema zuwenden, dem CO2-Gesetz. Im bürgerlichen Parlament sei der Kampf für Umweltanliegen schwieriger geworden. Da helfe ihr der eigene Charakter, den ihre beste Freundin so beschreibt.
«Du bist una roccia granitica, also ein Granitfelsen, anders ausgedrückt ein Dickkopf.»
Und mit diesem harten Schädel will sich Silva Semadini auch in Zukunft für die Umwelt einsetzen.
Das war Info 3 am Wochenende. Im Studio war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.